Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ich habe jeden Tag verschiedene Symptome. Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme, keinerlei Belastbarkeit, Schwindel, Appetitlosigkeit, Kribbeln an verschiedenen Körperstellen, diesen sogenannten Brain Fog, also Konzentrationsprobleme, Wortstörungen. Und damit kann man natürlich sehr viele Dinge des normalen Lebens nicht machen.
Das sagte die Publizistin Margarete Stokowski im August hier im Deutschlandfunk über ihre Symptome mehrere Monate nach ihrer Covid-Infektion. Viele Menschen in Deutschland und weltweit haben derzeit mit Post- oder Long-Covid zu kämpfen. Und sowohl ihre Symptomatik als auch die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken, die weisen bis heute immer noch Rätsel auf. Wir wollen ein wenig Licht da ins Dunkel bringen und dafür habe ich vor der Sendung mit einer der führenden Forschenden in Deutschland zu diesem Thema gesprochen, und zwar mit Carmen Scheibenbogen. Sie leitet die Immundefektambulanz an der Berliner Charité und betreut Betroffene auch bei sich in der Sprechstunde. Als erstes habe ich sie gefragt, was sie glaubt, wie wahrscheinlich es ist, nach einer Corona-Infektion an Post- oder Long-Covid zu erkranken, gerade da hier verschiedene Studien verschiedene Werte zeigen.
Ja, erstmal hallo. Und wenn man sich jetzt Studien anschaut, wie häufig Long-Covid ist, dann muss man immer schauen, auf welcher Grundlage diese Daten erhoben sind. Und wenn man nicht alle Patienten erfasst, die in dem entsprechenden Zeitraum eben Covid hatten und eine Kontrollgruppe auch hat, die keinen Covid hat, dann gibt es natürlich immer Verzerrungen. Deswegen sind die klarsten Ergebnisse, die aus den großen bevölkerungsbasierten Studien. Und da kann man zum Beispiel nach England schauen, die erheben also Daten über ein statistisches Art Bundesamt. Und wir haben auch ganz aktuell eine schöne Studie aus den Niederlanden, die vor kurzem in Lancet veröffentlicht wurden. Die hatten schon vor der Pandemie eine große Kohortenstudie, die sie einfach verfolgt haben, von Zeit zu Zeit eine Vielzahl von Symptomen abgefragt haben. Und das haben sie dann auch in der Pandemie fortgesetzt und haben auch von diesen Menschen die Information, wer Covid hatte. Und aus dieser Studie kann man dann relativ gut ableiten, dass insgesamt 12% der Patienten nach Covid eine Zunahme oder Auftreten von neuen Beschwerden hatten. Ich denke, das ist auch eine relativ verlässliche Zahl. Und das waren jetzt allerdings Menschen, die überwiegend noch nicht geimpft waren. Diese Zahlen sind bei Geimpften dann natürlich ein ganzes Stück niedriger.
Sie hatten gerade 12% an Long- bzw. Post-Covid-Fällen angesprochen. Eine Studie der AOK, die kommt aber nur zu 3,8% an Personen, die nach einer Covid-Infektion ja Wochen oder auch Monate danach nochmal krankgeschrieben wurden. Wie kommen diese Unterschiede zustande?
Ja gut, also das ist vielleicht auch gar kein Unterschied. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle, die am Post-Covid-Syndrom leiden, nicht mehr berufstätig sind. Es gibt da allerdings einen Teil, der ist schwer krank. Und ich meine, 4%, die krankgeschrieben sind, das ist ja eine riesige Zahl auch. Also das ist sicher so, dass das die kränksten sind. Und dann haben wir aber auch da noch eine ganze Reihe von Erkrankten, die irgendwie versuchen, noch in ihrem Beruf zu bleiben und teilweise ja auch über Homeoffice von zu Hause das noch schaffen, aber von denen ich auch höre, dass das nur noch mit Mühe geht und dass auch wirklich fast nichts anderes mehr möglich ist. Also ja, ich denke, das bildet wahrscheinlich schon das Spektrum von Post-Covid ab. Und wenn wir jetzt von diesen 3,8% sehen, dass ein Teil auch nach 2 Jahren noch anhaltend krank ist, dann ist das sehr, sehr besorgniserregend.
Sie haben jetzt über Post-Covid gesprochen. Es wird ja auch häufig noch der Begriff Long-Covid verwendet, auch gerade in der öffentlichen Diskussion. Und der fasst ja auch ganz viele Sachen zusammen, von Geschmacks- und Geruchsstörungen bis hin zu schweren organischen Folgen, ja, und eben diesen langanhaltenden Erschöpfungen. Wie glücklich sind Sie denn als Medizinerin und auch als Forscherin mit diesem Begriff, der so vieles so unspezifisch zusammenfasst?
Ja, Long-Covid ist ja erstmal, heißt einfach nur, dass man nach 4 Wochen anhaltende Symptome hat. Der Begriff Post-Covid, den die WHO definiert hat, den finde ich schon besser. Der spricht von anhaltenden Symptomen 3 Monate nach der Infektion, die die Betroffenen auch relevant im Alltag einschränken. Also das sind die eigentlichen Kranken. Und da haben wir natürlich auch ein breites Spektrum unterschiedlicher Erkrankungen und unterschiedlicher Symptomkonstellationen, von denen ME/CFS eines ist, aber auch eine ganze Reihe anderer. Und da werden wir sicher noch eine ganze Weile forschen müssen und auch die Patienten versuchen, über Symptome und über Biomarker besser einzuteilen, denn das ist ja auch ganz wichtig, um da auf dieser Grundlage Therapiestudien zu entwickeln.
Kann man denn nach aktuellen Erkenntnisstand schon sagen, welche PatientInnen häufig am Post-Covid-Syndrom leiden und welche Symptome die unterschiedlichen PatientInnengruppen hier zeigen?
Also was am offensichtlichsten ist, sind, dass jetzt die Patienten, die bei uns stationär lagen, die teilweise auf Intensivstationen waren, beatmet werden mussten, dass von denen natürlich die allermeisten Langzeitsymptome haben. Auch das wird momentan unter diesem Begriff Post-Covid-Syndrom geführt. Aber da haben wir wahrscheinlich auch viele Folgen einfach durch die Schädigung der Lunge, durch die intensive Behandlung, die also mit dem Virus gar nichts zu tun haben. Und wenn wir uns jetzt die Jüngeren anschauen, dann gibt es auch, sagen wir mal, Gruppen, die wir relativ gut schon abgrenzen können, die wir auch schon lange kennen, wie zum Beispiel ME/CFS. Das ist ja eine Erkrankung, die wir nach vielen anderen Infektionen auch sehen.
Und das betrifft
Und das betrifft zum Beispiel typischerweise jüngere Menschen und Frauen sehr viel häufiger.
Wenn wir jetzt auf den Herbst und den Winter blicken, haben wir zum einen die Impfungen, die das Risiko für Post-Covid ja reduzieren. Gleichzeitig sind die Schutzmaßnahmen im Vergleich zum vergangenen Winter aber heruntergefahren. Großveranstaltungen wie das Oktoberfest, die dürfen gerade auch ohne Maske stattfinden. Und das bedeutet natürlich auch viele neue Corona-Infektionen. Wie sehr besorgt Sie das denn, wenn wir auf den Herbst und Winter schauen, auf die möglichen Long- und Post-Covid-Fälle, die da auftreten können?
Nun ja, es ist schon so, dass die Impfung uns zwar vor Long-Covid teilweise schützt, aber eben nicht ganz. Das heißt, wir werden weiterhin Patienten haben, die an Long-Covid und auch an der schweren Form an Post-Covid erkranken. Und da ist es auch nicht so, dass man, wenn man schon mal eine Infektion hatte und da wieder gut rausgekommen ist, dass man das nicht auch bei der zweiten Infektion dann doch entwickeln kann. Insofern ist das fast unser größtes Problem jetzt, mit dem wir in den Winter gehen. Denn wir können Akut-Covid ja inzwischen relativ gut behandeln. Also die Impfung schützt natürlich auch vor schwereren Verläufen. Und wenn man dann erkrankt, dann haben wir inzwischen auch Medikamente, die gut wirksam sind, sodass der Schrecken, dass man an Covid stirbt, bei weitem geringer heute ist, weil das viel, viel weniger Menschen noch sind, die wirklich von der akuten Infektion auch stark bedroht sind. Aber die Long-Covid-Fälle, die werden wir sicher weiterhin sehen. Und deswegen ist es gerade so, dass jüngere Menschen, und da sind Frauen auch häufiger betroffen, dass denen klar sein muss, dass das Risiko besteht und dass sie sich auch über die Impfung hinaus schützen müssen.
Das chronische Fatigue-Syndrom, was Sie gerade schon angesprochen haben, was ist das denn genau? Welches Krankheitsbild steckt da dahinter?
Ja, es ist ein relativ komplexes Krankheitsbild, das meistens nach einer Infektion auftritt. Der Name chronisches Fatigue-Syndrom ist so ein bisschen unglücklich, weil Fatigue wird mit Erschöpfung übersetzt und damit wird das Krankheitsbild oft auf Erschöpfung reduziert. Aber das ist ein Krankheitsbild, das hat eine Vielzahl von schweren Symptomen. Daher wird international jetzt auch die Abkürzung ME/CFS verwendet. ME steht für myalgische Enzephalomyelitis. Das ist ein anderer Name für die Erkrankung. Und Hauptsymptom ist die Belastungsintoleranz. Das heißt, nach leichtesten Aktivitäten kommt es zu einer Verschlimmerung der Symptome, die für Tage und Wochen anhalten kann. Das heißt, ausgeprägte Schmerzen, ausgeprägte kognitive Störungen, Kreislaufprobleme und viele weitere Symptome sind ganz typisch für die Erkrankung.
Das haben Sie ja auch schon vor der Pandemie untersucht und sind so auch darauf gekommen, sich die Long- und oder Post-Covid-Fälle in Ihrer Forschung genauer anzuschauen. Sie führen dazu eine Studie an der Charité durch, um halt genau zu untersuchen, ob SARS-CoV-2 auch das chronische Fatigue-Syndrom auslösen kann. Sie haben da auch kürzlich erste Ergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass knapp die Hälfte der 42 Patienten und Patientinnen, die langanhaltende Erschöpfungssymptome nach Covid hatten, auch die Diagnosekriterien des chronischen Fatigue-Syndroms erfüllt haben. Wie sicher kann man sich denn sein, dass SARS-CoV-2 auch das chronische Fatigue-Syndrom auslösen kann?
Na, in dieser Studie haben wir uns das ja sehr, sehr genau angeschaut. Wir haben die Patienten untersucht mit einem Team von Ärzten aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Also Neurologen waren dabei, es waren Spezialisten dabei für Herzerkrankungen, für Hormonerkrankungen. Und wir haben die Patienten einerseits mithilfe von klinischen Kriterien diagnostiziert. Die strengsten sind diese kanadischen Konsensuskriterien, die wir verwendet haben. Wir haben bei den Patienten auch mögliche Begleiterkrankungen ausgeschlossen und wir haben die Patienten auch auf, sagen wir mal, typische Symptome und Folgen der Erkrankung untersucht. Also was wir ja oft sehen, ist eine deutlich verminderte Handkraft oder Kreislaufprobleme. Und dann haben wir diese Menschen auch noch verglichen mit solchen, die in derselben Zeit zu uns kamen und die ME/CFS nach anderen Infektionen entwickelt. Und was wir gesehen haben, ist, dass das Krankheitsbild genauso aussieht, wie das wir schon lange kennen, was zum Beispiel auch nach dem Epstein-Barr-Virus auftritt oder nach der Grippe auch genauso schwer ausgeprägt ist. Und wir verfolgen die Erkrankten jetzt teilweise über 2 Jahre und wir sehen, dass das Krankheitsbild leider auch anhaltend besteht, also dass die Menschen auch chronisch krank sind und mit den Behandlungsmöglichkeiten, die wir momentan haben, wir nur wenig erreichen können. Wir können zwar die Symptome bessern, aber wir können nichts grundsätzlich am Verlauf der Erkrankung ändern.
Bei den Behandlungsmöglichkeiten, wo stehen wir denn da gerade? Sie haben ja gesagt, man kann Symptome verbessern, aber gibt es auch Hoffnungskandidaten für Post-Covid oder stehen wir da noch am Anfang der Forschung?
Ja, wir haben ja das große Problem, dass ME/CFS letztendlich nie besonders intensiv beforscht wurde und es auch bis heute keine Medikamentenstudien gibt, die es geschafft haben, Medikamente wirklich zur Zulassung zu bringen, sodass wir jetzt auch für Post-Covid-ME/CFS und auch für verschiedene andere Formen von Post-Covid, ME/CFS ist ja nur ein Teil des Spektrums, wir haben auch junge Menschen mit anderen Symptomkonstellationen, die auch schwer krank sind, die nicht im ME/CFS haben, sodass wir also für diese ganzen teilweise schwerkranken Patienten momentan keine gezielte Behandlung haben, wo ich also wirklich sagen kann, ich habe hier ein Medikament, das setzt an den Ursachen an und damit kann ich die Erkrankung heilen. Wir können Symptome natürlich behandeln. Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass man diese Belastungsintoleranz versteht. Also viele sagen ja, ich kann nur noch ganz wenig machen. Ich kann zum Beispiel kaum noch einkaufen gehen und dann geht es mir danach ganz schlecht und dann muss ich tagelang liegen und alles tut mir weh. Und wir können also Patienten quasi an die Hand geben, dass sie Techniken einsetzen, mit dieser verminderten Belastbarkeit besser umzugehen. Das nennt sich Pacing. Patienten haben oft schwerste Schlafstörungen, die kann man gut behandeln. Die Patienten haben oft auch Kreislaufprobleme, haben Atemstörungen, haben Schmerzen. Das alles kann man behandeln. Aber wo es eigentlich hingehen müsste, ist, dass wir die Erkrankung so ursächlich behandeln, dass wir sie auch heilen können. Und dazu brauchen wir Medikamente, die am Krankheitsmechanismus selbst ansetzen. Und da haben wir, sagen wir mal, für ME/CFS zumindest schon so ein gutes Verständnis der Erkrankung, dass wir auch schon kleine Therapiestudien gemacht haben in der Vergangenheit und dass wir auch Medikamente benennen können, von denen wir denken, dass sie eine gute Chance auf Wirksamkeit haben.
Was wäre das zum Beispiel?
Also das wären einerseits Medikamente, die sich gegen Autoantikörper richten, weil vieles spricht dafür, dass einer Infektion zumindest ein Teil von Post-Covid und eben auch ME/CFS eine Autoimmunerkrankung ist. Und das wären zum anderen auch Medikamente, die Durchblutung verbessern. Auch das ist ein Problem, was ganz ausgeprägt ist bei ME/CFS-Erkrankten, dass also gerade auch die Durchblutversorgung bei Belastung nicht angepasst wird. Wenn wir also laufen, dann brauchen wir mehr Blut im Muskel. Wenn wir denken, brauchen wir mehr Blut im Kopf. Dann haben wir eine weitere Gruppe von Post-Covid-Patienten, bei denen eine ausgeprägte Entzündung auch da ist. Da haben wir natürlich viele Medikamente schon, die bei anderen Erkrankungen zugelassen sind, mit denen man Entzündung behandeln kann. Und das, was in den letzten Monaten auch in vielen Studien gezeigt wurde, ist, dass wir teilweise noch Virusreste im Körper haben bei Post-Covid-Patienten. Das sind oftmals nur noch wirklich kleine Virusstücke, die nicht mehr ansteckend sind. Auch das wäre ein Behandlungsansatz. Man weiß also zum Beispiel auch, dass wenn man bei Ungeimpften früh in der Erkrankung Post-Covid impft, dass es dabei einem Teil auch noch etwas besser wird. Also das sind so die verschiedenen Ansätze, die man hat. Und wir können die aber Stand heute nicht verschreiben. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was wirkt und bei wem das wirkt. Und dazu müssen wir ganz dringend klinische Studien machen. Und klinische Studien sind extrem aufwendig, sind extrem teuer. Und die pharmazeutische Industrie ist auch relativ zurückhaltend, weil vieles eben noch sehr vage ist. Und weil das so teuer ist, wollen die da auch noch nicht wirklich sich engagieren. Und daher brauchen wir öffentliche Gelder, um klinische Studien zu machen. Da ist es jetzt so, dass wir vom Bundestag in Aussicht gestellt bekommen haben, dass wir hier an der Charité für eine Studienplattform auch eine Förderung bekommen werden. Das Geld haben wir auch beantragt. Wir sind noch in der Antragsbegutachtungsphase. Da gibt es auch noch einige Hürden zu nehmen. Aber wir hoffen, dass wir zumindest mit 3 bis 4 Therapiestudien vielleicht noch in diesem Jahr oder Anfang des nächsten Jahres dann beginnen können.
Sagt Carmen Scheibenbogen über die Behandlungsansätze für Post-Covid und beim chronischen Fatigue-Syndrom. Und für die Forschung an diesen beiden Erkrankungen erhält sie am Freitag das Bundesverdienstkreuz. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke.
Und ich bedanke mich für das Interview.
Gerne.